Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM, trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Herzlich willkommen bei der Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Einmal im Monat nehmen wir euch mit in die Welt der Wissenschaft. Direkt aus dem Helmholtz-Zentrum Herion sprechen wir über bahnbrechende Technologie, die unsere Zukunft prägt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin, und an meiner Seite ist ganz wunderbar.
Ja, ich bin Thorsten Fischer, Meeresbiologe und Leiter der Kommunikationsabteilung am Helmholtz-Zentrum Herion.
Und wir haben euch für heute wieder eine spannende Frage mitgebracht, der wir auf den Grund gehen wollen.
Genau, heute geht es darum, was passiert, wenn das Meerwasser immer süßer wird.
Ja, okay. Und wenn ihr euch jetzt erstmal fragt, Meerwasser? Süßer Meerwasser ist doch salzig. Ja, genau, dann lass mich einmal kurz erklären. Es geht natürlich darum, was eigentlich passiert, wenn in der Arktis, in Grönland und an anderen Orten die Gletscher und die Eisberge schmelzen. Denn jeder weiß, das ist ja Süßwasser. Und dieses Süßwasser fließt aufgrund der Temperaturerwärmung, die wir haben, ins salzige Meer.
Ja, und genau das klären wir heute im Detail mit unserer Kollegin, die sich richtig gut auskennt, und zwar mit Claudia Schmidt. Sie ist Umweltchemikerin und promoviert gerade am Herion und untersuchte die Auswirkung von Gletscherschmelzwasser auf die Konzentration von Nährstoffen, von Spurenelementen und auch von Kohlenstoff im Meer.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Claudia.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Claudia, es gibt so ein cooles Foto von dir. Ich habe mich durch einige coole Fotos geklickt in der Vorbereitung, aber bei einem, da stehst du in einem orangefarbenen Raumanzug, will ich es mal nennen, also in so einem Gummianzug, in einer sehr eisigen, winterlichen Landschaft. Also man sieht regelrecht im Foto an, dass es sehr, sehr kalt gewesen sein muss. Wo und wann war das denn?
Ja, das war während unserer Expedition nach Spitzbergen. Wir mussten da diese Anzüge tragen als Schutz, als Eigenschutz und zur Sicherheit. Und die schränken ganz schön ein.
Gegen die Kälte?
Nein, vor allen Dingen auch, wenn wir auf Booten unterwegs sind, falls wir ins Wasser fallen, dass wir oben an der Wasseroberfläche schwimmen. Also es ist wie so eine Art Sicherheitsweste, bloß als kompletter Körperanzug. Und man hat dann auch so riesige Schuhe an und stapft dann so ein bisschen. Wie auf dem Mond fühlt sich das an durch die Landschaft. Man fühlt sich doch sehr beengt dann in diesen Anzügen.
Was man nicht alles tut für die Forschung.
Genau, und was man nicht tut, um auch an Expeditionen teilzunehmen. 2020 seid ihr in Spitzbergen in Norwegen unterwegs gewesen. Da habt ihr euch die Fjorde genauer angeschaut. Dann 2021 und 2022 waren es Schiffsexpeditionen in Grönland. Und ich habe natürlich auch vorher ein bisschen in Fotos gestöbert. Und habe auf einem Bild gesehen, es gibt so einen speziellen Wasserschöpfer, so sieht er zumindest aus. Der ist kranzförmig angeordnet, Flaschen sind daran. Was macht ihr mit diesem besonders aussehenden Gerät?
Das sind Geräte zur Probennahme. Der nennt sich ein Kranzwasserschöpfer und dort sind eben verschiedene große Flaschen zylinderförmig angeordnet. Und dieses Gestell wird dann vom Schiff herabgelassen an einem Seil. Und das dient dazu, dass wir Wasser aus bestimmten Tiefen unterhalb der Wasseroberfläche nehmen können. Das heißt, das Schiff lässt dann das Seil herunter in die Tiefe und stoppt dann auf bei bestimmten Tiefen und dann schließen dort diese Flaschen. So können wir dann sicher gehen, dass wir das Wasser aus dieser bestimmten Tiefe beproben und nicht 50 Meter weiter oben oder unten.
Und es geht immer darum zu messen, wie viel Süßwasser in dem Salzwasser ist. Also magst du das noch einmal ein bisschen genauer erklären? Was bedeutet das denn? Also warum macht man das überhaupt? Warum will man das wissen?
Ja, also der Salzgehalt ist ein sehr wichtiger Grundparameter, den wir uns anschauen. Und dabei gibt uns die Salinität an, wie viel Salz letztendlich im Wasser gelöst ist. Und das kann eben sehr wenig sein, wie in Flüssen oder eben auch sehr viel, wie im Toten Meer zum Beispiel. Und in meiner Arbeit schaue ich mir dann speziell den Süßwasseranteil an, also sehr salzarmes Wasser und eben vor der Küste Grönlands und Spitzbergen.
Kriege ich gleich so einen salzigen Geschmack im Mund. Geht's dir auch so, Thorsten?
Mir geht's genauso. warum ist das eigentlich so ein Problem? Vielleicht ist es ja auch gar kein Problem. Warum ist das überhaupt wichtig, wenn man weiß, das eine Wasser ist süß, das andere salzig?
Süßwasser heißt ja nicht, dass da jetzt Zucker drin ist in dem Wasser, sondern es heißt einfach, dass das Wasser eben weniger oder gar kein Salz enthält. Und somit ergeben sich eben unterschiedliche Eigenschaften dieses Wassers. das bedingt dann die weitere Umwelt, die Biologie und den Nährstoffkreislauf vor allen Dingen.
Lass uns da einmal tiefer eintauchen, einmal näher darauf eingehen. Man weiß ja schon, du hast das gerade ganz kurz gesagt, totes Meer, ne? Da weiß man, okay, da gibt es einen ungeheuer hohen Salzgehalt, da passiert dann entsprechend auch gar nichts. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt salziges und weniger salziges Wasser, hat unterschiedliche Eigenschaften.
Also der große Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser ist eben der Dichteunterschied. Dabei schwimmt das Süßwasser auf dem Salzwasser auf und bildet dann auch so eine Art Speerschicht. Und diese beiden Wasserarten mischen sich sehr schlecht durch diesen Unterschied und so durch wird der Austausch von Nährstoffen, aber auch Kohlenstoff vor den Küsten Grönlands und Spitzbergen eben erschwert.
Wir gehen ja später nochmal genauer drauf ein, was das wirklich im Detail bedeutet. Wir haben es jetzt schon mehrmals gehört, es geht ja meistens um kalte Regionen bei dir. Warum sieht man denn diese Veränderung in dem Salzgehalt zuerst und vielleicht auch am stärksten in der Arktis?
Also die Arktis ist eine der Regionen auf unserer Erde, die sich am stärksten erwärmt. Das kommt dadurch, dass durch das Schmelzen des Meereises und des Landeises eher dunklere Flächen frei werden. Das heißt dunkles Meerwasser oder aber auch dunkles Sediment oder Vegetation, die eher eine dunkle Farbe hat. Und aus dem Alter kennt man das ja, schwarze Flächen heizen sich eher auf als weiße Flächen. Das heißt, wir sehen in der Arktis eben dadurch nochmal einen verstärkten Temperaturanstieg durch diesen Wechsel von weißen zu schwarzen Flächen.
Schwarze Flächen im Sinne von Stein, oder?
Ja, die Wasseroberfläche ist ja dunkel und Steine sind ja auch eher, oder der Sedimentboden an Land ist ja auch eher braun oder schwarz in der Farbe.
Ich würde gerne nochmal auf die Forschungsreisen eingehen und auf deine Expedition. 2020 seid ihr ja nicht mit dem Schiff unterwegs gewesen, sondern ihr seid wirklich gewandert. Wie muss ich mir so eine Forschungswanderung vorstellen? Ja, wie ist das überhaupt? Ist es nicht einfach nur kalt? Was sind das für Momente? Was ist dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben?
Also wir haben eine relativ lange Forschungswanderung auf Spitzbergen gemacht. Dort waren wir dann mehrere Tage auch am Stück unterwegs in unserer kleinen Gruppe. Und es war sehr anstrengend, weil wir alles an Equipment in Rucksäcken transportieren mussten. Das heißt, alles, was wir an Proben genommen hatten, mussten wir dann auch im Anschluss zurück in die Station schleppen.
Das heißt, ihr habt Wasser durch die Gegend getragen.
Ja, genau.
Viel Wasser.
Die Kleidung, die man trägt, ist ja auch schon, wie ich schon gemeint hatte, einmal diese Überlebensanzüge, die wir tragen müssen, sind sehr beengt. Aber wir mussten Gummistiefel tragen und sind mit diesen über sehr gerölliges Terrain gestiefelt. Also es war körperlich einfach sehr anstrengend. Aber die Landschaft macht das natürlich wett. Es sind unglaubliche Bilder, die man da sieht und Erfahrungen, die man aufnimmt. Ja, es war wirklich eine tolle Zeit, auch wenn es sehr anstrengend war.
Und das heißt also, ihr habt dann das Wasser, was ihr gesammelt habt, zum Beispiel aus den Fjorden, das habt ihr dann wieder zurückgetragen zu den Stationen. Dann hast du vorhin gesagt, ja, das muss dann beprobt werden, weil da muss ja gemessen werden, wie ist der Salzgehalt, vielleicht messt ihr ja da auch noch andere Stoffe. Wie kommt das Wasser von Spitzbergen in dein Labor?
Ja, das war sehr aufwendig, weil es war auch eine Kampagne während Corona. Das hat es nochmal ein bisschen zusätzlich erschwert. Und wir verschiffen dann immer alles in großen Metallkisten. Die müssen dann von uns gepackt werden und werden auf Paletten geschnallt. Und dann geht es meistens mit dem Schiff in irgendeiner Art und Weise nach Hamburg oder mit dem Flugzeug. Wir sind ein bisschen eingeschränkt, was den Transport angeht. Und während Corona war halt wirklich die Problematik, dass wenig Schiffe überhaupt gefahren sind. Es wurde ja viel, viel weniger transportiert auf der ganzen Welt. Und so mussten wir einen Monat vorher alles losschicken, dass es dann pünktlich überhaupt angekommen ist. Und auf der Rücktour muss man meistens auch mit so 6 Wochen warten, bis die Proben dann zu Hause sind.
Wow.
Und dann drückt man alle Daumen, dass dieser Schatz, dieser flüssige Schatz, der ist ja für euch ein wissenschaftlicher Schatz, dass der wirklich auch heil dann in Geestacht ankommt, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, wenn ihr dann diesen Schatz oder das Wasser dann bei euch im Labor dann habt, dann werdet ihr das untersuchen oder dann untersucht ihr das. Was genau macht ihr dann mit dem Wasser im Labor?
Also für meine Arbeit messe ich neben den Grundparametern, also Salinität, Temperatur und Dichte, auch speziellere Parameter wie Nährstoffe, das sind Nitrit, Nitrat, Phosphat und Silikate, aber auch gelöste Spurenelemente wie Blei und Eisen. Und dazu kommt noch der gelöste Kohlenstoff, den wir uns anschauen.
Jetzt ist ja die Frage für diesen Podcast, die uns so ein bisschen umtreibt, was passiert, wenn das Meerwasser immer süßer wird? Heißt also, wenn der Süßwassergehalt im Meerwasser ansteigt. Kannst du denn sagen, wie viel Wasser im Meer vor Norwegen oder Grönland Süßwasser ist? Also ich weiß es nicht, 1%, 10%? Und ab wann wird es denn gefährlich oder ungesund auch für die Umwelt?
Also so ganz einfach lässt sich das nicht sagen. Was wir aber wissen, ist, dass der Anteil an Süßwasser extrem zunimmt. Und das kommt eben durch das Abschmelzen der Gletscher und vor allen Dingen des grönländischen Eisschildes. Und diesen starken Zuwachs an Süßwasser haben wir vor allen Dingen in den Küstengebieten, weil dort eben der Landeintrag das Entscheidende ist. Und wie ich bereits erwähnt habe, das salzärmere Wasser legt sich dann wie so ein Deckel auf das salzhaltige Tiefenwasser. Und wir sehen teilweise dort eine Schichtung von bis zu 50 Metern an Süßwasser unterhalb der Wasseroberfläche.
Das stelle ich mir eigentlich vor, wie wenn ich so eine Hühnersuppe koche und dann oben so eine Fettschicht schwimmt. Ne? Und die muss man ja dann immer so abschöpfen, nur halt in einem gigantischen Ausmaß. Ne? Wenn du sagst, die Süßwasserschicht ist teilweise 50 Meter. Man denkt auch im ersten Moment, Wasser ist doch Wasser, ja? Aber ist es halt nicht.
Ja, in diesem Zusammenhang denke ich jetzt nicht an Hühnersuppe, sondern vielleicht auch an Cocktails.
Ja.
Da fällt mir der Tequila Sunrise ein. Da haben wir den Fruchtsirup, die Grenadine unten als schwere Flüssigkeit und oben drüber den Tequila oder den O-Saft, der sich darüber legt. Also das sind dann Veränderungen in den Gewichten von Wasser, oder?
Kann man das so sagen. Und vor allen Dingen durch diese Sperrschicht, die sich eben ausprägt, verlangsamt sich der Austausch eben von wichtigen Nährstoffen, aber auch Kohlenstoff, den wir ja gezielt eigentlich durch biologische Prozesse auch absorbieren wollen. Also es bringt das alles ein bisschen durcheinander.
Und gibt es da einen Kipppunkt oder einen Schwellwert? Also Kipppunkt im Sinne von, es verändert sich was im Ökosystem oder Schwellwert, also Zeitpunkt, an dem eine Veränderung nicht mehr aufzuhalten ist? Also an welchem Streckenteil befinden wir uns da gerade?
Also man sagt so, ab 1,5 Grad ist der Kipppunkt in der arktischen Hemisphäre schon erreicht. Und aktuell befinden wir uns schon bei einer globalen Erderwärmung bei ungefähr 1,1 Grad. Also es ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Und aktuelle Prognosen berechnen, dass wir am Ende des Jahrhunderts bei einer Temperaturnahme von 2,3 bis 2,5 Grad Celsius sein werden. Das heißt, wir überschießen hier natürlich schon vollkommen den Bereich des Kipppunktes in der Arktis. Und dieses Ziel erreichen wir auch nur, also diese 2,5 Grad, wenn alle Staaten die nationalen Klimaziele erreichen und erfüllen.
Und das passiert dann, also nur noch einmal zurück auf diesen Kipppunkt, das passiert, weil es einfach immer wärmer wird und dementsprechend dann also die Gletscher weiter abschmelzen. Da gibt es ja, viele kennen ja diese dramatischen Fotos, ne, aus den Alpen zum Beispiel, wo wir eben jetzt auch in Deutschland nicht mehr so viele Gletscher haben inzwischen, wie wir es mal hatten.
Genau, also das Abschmelzen ist wirklich ein großes Problem und durch diesen drastischen Temperaturanstieg verschnellert sich das natürlich auch einfach.
Du hast ja eben davon gesprochen, Süßwasser, Salzwasser, das sind Wasserkörper mit verschiedenen Dichten. Deswegen legt sich das Süßwasser wie ein Deckel auf das Salzwasser. Aber was passiert denn dann da? Was bedeutet das genau, dieser Deckel?
Genau, also für die Umwelt bedeutet das eben, dass dort, wo das Leben stattfindet, also in den ersten ungefähr 100 Metern der Wassersäule, wird die Photosynthese eingeschränkt. Einmal dadurch, dass weniger Licht in die tieferen Wasserschichten eindringt, weil dieses Schmelzwasser auch Partikel mit sich führt. Und diese Sedimentpartikel absorbieren und streuen Licht, sodass Licht weniger in die tieferen Wasserschichten gelangt. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist eben, dass der Austausch von Nährstoffen gehindert wird. In der oberen Wasserschicht, wo viele Nährstoffe aufgenommen werden durch Phytoplankton und durch andere Lebewesen, wird der Anteil oder die Konzentration an Nährstoffen dann einfach sehr gering, weil von unten keine neuen Nährstoffe wieder nachkommen. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass die Produktion abnimmt in der oberen Wassersäule.
Und das heißt wiederum, dass sich dann die Fauna verändert, ne? Also kann ich mir vorstellen, die Tierwelt.
Genau, es ist ja alles dann miteinander verkettet. Es sind ja dann Nahrungsnetze. Und wenn eben schon die Grundlage fehlt, eben das Phytoplankton, dann kommt es dann zu Kaskadeneffekten. und das Ökosystem kann sich verändern.
Kaskadeneffekt, Vorsicht, ne? Musst du einmal erklären. So, hutsch, Kaskadeneffekt. Ja. Oder Thorsten, magst du?
Nee, das überlasse ich lieber Claudia. Ich erkläre noch mal kurz, was das Phytoplankton ist.
Ah ja, sehr gut.
Auch da können wir nicht davon ausgehen.
Steigen wir damit ein und
genau,
gehen dann
zu der Kaskade. Phytoplankton, das ist das pflanzliche Plankton. Also das, die Algen, die dafür verantwortlich sind, mit Hilfe von Sonnenlicht und Nährstoffen zum einen Sauerstoff zu produzieren und auf der anderen Seite ja auch die Grundlage wiederum für andere Lebewesen darstellen, wie Fische oder auch kleine dann zootierische Planktonorganismen, die abhängig sind von dem Wachstum dieser Algen. War das richtig?
Ja, genau. Also die Pflanzen des Meeres.
Ja.
Und dann, wenn sich das eben so nicht mehr bildet oder sich das verändert, dann hat das wiederum Effekte auf die Tierwelt. Und da hast du diesen erstmal für mich fremden Begriff Kaskadeneffekt genannt. Ich stelle mir irgendwie vor, wie wenn man Dominosteine aneinander reiht, ne, und schubst irgendwie vorne was um, dann fällt das eben bis hinten durch. Ist das sowas in der Art?
Genau, kann man sich schon so vorstellen oder eben wie eine Pyramide, wo dann halt schon die erste Schicht fehlt, kann ja auch nach weiter oben nicht wirklich was aufgebaut werden.
Und so hat das dann Auswirkungen.
Also wir haben jetzt besprochen, dass die erhöhte Menge von Süßwasser einmal diesen Deckel bildet, ne, was wiederum das pflanzliche und tierische Leben im Meer stark auch negativ beeinflussen kann. Und zudem ist es ja, glaube ich, auch so, dass in dem Gletscher oder auch in dem Schnee ja auch Schadstoffe oder auch andere Stoffe enthalten sein können, die dann beim Abschmelzen ins Meer gelangen. Habt ihr an solchen Themen auch gearbeitet?
Wir haben uns als langlebigen Schadstoff das Blei angeschaut. Blei wurde ja bis in die 80er als Antiklopfmittel verwendet, in Kraftstoffen, und ist so in großen Mengen in die Atmosphäre gelangt und hat durch Wind und Niederschlag dann eben auch sehr entlegene Gebiete wie die Arktis erreicht, wo es sich dann im Landeis eingelagert hat. Und durch dieses Auftauen des Landeises und Schmelzen gelangt jetzt dieser ehemalige Schadstoff wieder zurück in die Umwelt, wo es jetzt wieder ein Problem verursachen kann.
Also dass dann zum Beispiel Tiere dieses Blei aufnehmen, wir essen wiederum die Tiere und dann haben wir es quasi, das, was irgendwann, sage ich jetzt mal, in den 80ern in die Luft gepustet wurde, haben wir dann auf dem Teller.
Ganz genau. Und wir nennen das Ganze Legacy Pollutant, also ein Schadstoff, der eben von Generation zu Generation im Prinzip weitergetragen wird.
Ja, und das Gute eigentlich ist, dass der dann irgendwann mal verboten wurde, aber jetzt durch das Abschmelzen der Eismassen wie ein Bumerang eigentlich uns nochmal trifft.
Genau, also geht auch um viel mehr, als dass das Meerwasser süßer wird, geht eben um noch viel weitere Stoffe.
Ihr schaut auf ganz unterschiedliche Auswirkungen, während das Gletscher und das Süßwasser schmilzt und dann letztendlich ins Meer gelangt. Und wir hatten Auswirkungen auf die Nahrungskette, wir hatten Freisetzung von Schadstoffen, die vor längerer Zeit schon verboten wurden. Wir haben vielleicht auch eine erneute Düngung des Meeres, in dem die Gletscher ja auch Nährstoffe mit reintragen ins Meer. Das hört sich alles unwahrscheinlich komplex an, ist es ja auch. Ich meine, so die Ökosysteme sind ein miteinander eng verzahntes System. Und bei all diesen Zusammenhängen, wo wisst ihr, welche Faktoren jetzt besonders interessant sind oder welche Faktoren für was verantwortlich sind? Wie wählt man aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten, die es geben kann?
Und was man vielleicht ja auch angehen kann oder sollte oder muss, um dann zum Beispiel Lösungen zu finden?
Also unsere Aufgabe ist ja erstmal zu messen und zu beobachten. Und wenn wir dann Veränderungen feststellen, versuchen wir natürlich da irgendwo eine Ursache dafür zu finden. Und weil aber im Ozean ja alles miteinander vernetzt ist, also die Biologie ist abhängig von der Chemie im Wasser und die ist wieder abhängig von der Physik, müssen wir das Ganze eben ganzheitlich betrachten, also systemisch. Und so kombinieren wir eben Messdaten, Experimente und Modelle, um herauszufinden, welche Prozesse eben besonders entscheidend sind und wo wir aktiv überhaupt eingreifen können und sollen. Auf dieser Basis entwickeln wir dann Maßnahmen zum Schutz des Ökosystems, um beispielsweise sensiblere Meeresgebiete auszuweisen, wo dann eben kein Fischfang stattfinden darf. Man versucht natürlich auch, die lokalen Schadstoffeinträge zu reduzieren. Und das funktioniert vor allen Dingen, indem wir das Monitoring-System verbessern.
Gibt es eigentlich irgendeinen Punkt, an dem man sagen kann, jetzt kann man nicht mehr durch Schutz irgendwie was bewirken oder tun? Oder gibt es einen Punkt, wo man sagen muss, ja, wir müssen mit riesigen Propellern durch den Ozean pflügen, um die Wasserschichten wieder zu vermischen? Oder wir müssen Salz in den Ozean reinpumpen, also mal so wirklich gesponnen, ja?
Ja, also wir reden hier natürlich von extremen Ausmaßen und Auswirkungen, auf die der Mensch jetzt wahrscheinlich auch einfach keinen Einfluss mehr haben wird. Also mit einfachen, pragmatischen, technologischen Lösungen kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Wo wir ansetzen können, ist vor allen Dingen, Emissionen zu reduzieren, um zu versuchen, die Klimaziele zu erreichen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, aktiv CO2 jetzt aus der Atmosphäre zu entfernen, um die Ökosysteme ein bisschen besser drauf einzustellen, den Ökosystemen mehr Zeit zu geben, sich anzupassen. Und dadurch gewinnen wir halt ein paar Jahre und ein paar Jahrzehnte dazu. Aber die große Änderung werden wir wahrscheinlich aktuell nicht mehr aufhalten können.
Also es bleibt dabei, wir müssen massiv Klimagase reduzieren, sei es durch unser zukünftiges Verhalten und auch zusätzlich durch technische Maßnahmen, die uns helfen, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder zu entfernen.
Gibt es denn Folgen dieser Veränderung, die für uns als Menschen, die zum Beispiel auch an der Küste leben, sehr spürbar sind? Also ich denke an sowas wie Veränderung von Fangmengen, Artenwechsel, Schadstoffrisiken hast du angesprochen?
Also es ist auf jeden Fall mit einem Rückgang von Fangmengen schon zu rechnen, oder das beobachten wir auch aktuell. Und vor allen Dingen sehen wir eine andere Zusammensetzung der Fischarten, die überhaupt vor Ort sich befinden. Wir sehen jetzt langsam einen Trend, dass einheimische Arten, also die in der Arktis normalerweise vorkommen, immer weiter Richtung Norden gedrängt werden, weil eben das Wasser wärmer wird und die mit diesen Umgebungstemperaturen eben nicht leben können. Und dafür ziehen aber Spezies aus dem Nordatlantik nach. Also man hat da so einen Rückzug von Süd nach Nord und einen Zuzug von Süd nach Nord, den wir sehen.
Clownfische in der Ostsee.
Hoffentlich nicht.
Das vielleicht nicht ganz, aber Kabeljau könnte ein schönes Beispiel sein. Genau, ne? Da ist ja in der südlichen Nordsee stark bedroht. Die Bestände gehen stark zurück. Und da heißt es ja auch, dass die Bestände Richtung Norden wandern. Wir haben schon so viele Einzelaspekte angesprochen. So ein Projekt funktioniert natürlich nur mit vielen, vielen Partnern. Und euer Projekt in Grönland war ja sehr groß angelegt. Ihr wart 16 Forschungseinrichtungen aus 10 verschiedenen Ländern, waren dort unterwegs. Wie ist das für dich gewesen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten?
Also die Zeit auf dem Schiff war sehr schön, aber auch wiederum sehr anstrengend, weil man mehrere Tage und mehrere Wochen am Stück wirklich aufeinander hockt. Aber der Austausch, der wissenschaftliche Austausch, der dort stattfindet, ist immens wichtig. Wir können uns dadurch viel, viel besser absprechen, welche Ziele wir im Projekt erreichen wollen. Wir können Daten miteinander vergleichen. Beispielsweise, wenn ich meine chemischen Daten sammle, können die Kollegen, die eben sich die Biologie anschauen, Rückschlüsse ziehen auf mögliche Veränderungen in der Chemie, die sie dann eventuell in der Biologie auch sehen.
Ja, und das heißt, ein Plädoyer, um solche komplexen Fragen zu beantworten, ist, wir müssen fächerübergreifend zusammenarbeiten. Ich habe gelesen, in dem Projekt waren ja nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Sozialwissenschaftler dabei. Warum braucht man denn die in einem Projekt, in dem es ja eigentlich um die Chemie des Meerwassers geht?
Genau, die haben dann eben auch ihre Feldversuche gemacht auf Grönland und haben sich dort mit einheimischen Fischern getroffen oder mit Bürgermeistern, die eben sehr in der Community verbunden sind, und haben die interviewt zu den allgemeinen Lebensumständen, was sich verändert. Mhm. Fangquoten war natürlich auch ein Riesenthema bei uns und wie sich die verändern und vor allen Dingen auch die Sorgen und Ängste, die Einheimische haben.
Auf eurer Projektwebseite steht das auch, dass ihr euch mit indigenen Gemeinschaften ausgetauscht habt. Also das ist ja auch etwas, was ihr macht, wenn ihr da in der Arktis unterwegs seid. Du hast das auch eben angedeutet schon, dass Fangquoten ein großes Thema sind. Aber wie empfinden denn die Menschen vor Ort die Situation?
Also für viele indigene Gemeinschaften ist das natürlich das alltägliche Leben. Für uns ist das immer so ein abstraktes Gedankenbeispiel, mehr oder weniger. Aber sie müssen ja wirklich da mit den Konsequenzen auch rechnen und damit auch leben und sind demnach auch viel direkter als wir in den Industriestaaten, den Veränderungen ausgesetzt, als wir in den Industriestaaten. Und was wir eben in den Messdaten als Trend sehen, bedeutet für sie ganz oft konkret, wir können so nicht mehr leben, wie wir früher gelebt haben. Und da geht es vor allen Dingen auch nicht nur um die Umweltveränderung, sondern auch um den Alltag, die Ernährungssicherheit und auch ein Stück weit die kulturelle Identität.
Das heißt also, die sehen, dass es zum Beispiel, ja, wie das Eis vor ihren Augen wegschmilzt.
Genau, und sie können sich eben auch nicht mehr auf traditionelle Fangmethoden zum Beispiel verlassen, weil eben die Saison des Fischfangs sich verändert, weil der Frühling eher kommt, der Winter später auch eintritt im Jahr. Und das sind eben alles Veränderungen, mit denen die indigenen Gemeinschaften eben vor Ort kämpfen müssen.
Ja, ihr seht also eine Menge Herausforderungen, eine Menge Probleme. Ihr seht eine Menge Veränderungen, die ihr ja direkt untersucht, also in euren Messproben erfahrt und gleichzeitig sprecht ihr mit den Menschen vor Ort. Hast du nicht manchmal das Gefühl, Mensch, wir haben so viel Wissen über das, was dort passiert und wir sehen die Veränderungen und trotzdem passiert nichts oder passiert vielleicht doch was und wir wissen es nur nicht und zu wenig? Also woran liegt das in deiner Meinung nach, dass man auf der einen Seite eine Menge Wissen hat über die Veränderung und vielleicht auch Ideen hat, was sich ändern müsste und es in der Realität dann doch manchmal anders aussieht?
Also wir wissen eigentlich schon extrem viel und das auch schon sehr lange. Gerade zum Thema Klimawandel wurde ja schon seit Jahrzehnten geforscht. Das ist jetzt kein neues Thema, was jetzt aufgemacht wird. Und ich glaube, als Gesellschaft wollen wir eben unseren Lebensstandard nicht verlieren. Und dadurch verdrängen wir das Ganze auch so ein bisschen. Und wir sehen ja die Konsequenzen wahrscheinlich auch, ich meine, aktuell sehen wir die in Europa auch schon, aber die etwas schlimmeren Konsequenzen stellen sich ja wahrscheinlich erst in 50 Jahren ein. Aber wenn man sich so mit seinen Großeltern mal unterhält, meine Großeltern sind jetzt 85, die sind ja in einer ganz anderen Zeit groß geworden, in einem ganz anderen Klima. Und dann stelle ich mir schon die Frage, in welchem Klima wachsen dann meine Kinder mal auf?
Was wäre denn für dich eine gute Möglichkeit, um das Bewusstsein in den Alltag zu bekommen? Also, dass wir eben diese wahnsinnig langfristige und auch wahnsinnig große Entwicklung haben wie den Klimawandel. Also ein Alltagsmessinstrument fürs Meer oder eine Nachrichten-App, wo immer neben der Temperatur und dem Regen dann noch sowas steht, damit irgendwie klar ist, das ist nicht weit weg. Was siehst du für Möglichkeiten, um uns das so bewusster zu machen?
Ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich, sich auch bewusst zu werden, wie viel CO2 stößt man selber aus, um einfach mal so ein bisschen zu rekapitulieren, wie viele Flugreisen unternehme ich, wie häufig fahre ich mit dem Auto, nehme ich vielleicht mal lieber die Bahn. Also ich glaube, da wäre es schon sinnvoll, vielleicht sich das schon mal grundlegend anzuschauen. Ist man selber überhaupt das Problem? Kann man was tun? Ist das jetzt immer nur die Industrie und ganz weit weg in anderen Ländern oder passiert das vielleicht auch zu Hause? Und ich glaube, wenn man so eine App hätte, wo man so täglich seinen CO2-Ausstoß wirklich vor Augen hat, dann könnte das vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein schaffen.
Ja, also wir wollen nicht zu düster werden. Wir wissen natürlich, dass da eine Menge zu tun ist. Kann man trotzdem für die Region, für die arktischen Regionen, ihr habt ja schon Trends auch sehen können und messen können, kann man trotzdem in die Zukunft schauen und sagen, Mensch, wo geht die Reise dorthin? Wie wird sich die Umwelt dort weiter verändern?
Also was wir heute schon ziemlich gut sagen können, ist natürlich, in welche Richtung sich die Arktis entwickelt. Das heißt, weniger Eis, höhere Temperaturen, mehr Süßwasser und dadurch auch eine stärkere Veränderung des Ökosystems. Aber wie schnell das passiert und wo genau diese Kipppunkte liegen, das wissen wir eben noch nicht. Und um verlässliche Prognosen machen zu können, brauchen wir vor allen Dingen mehr und kontinuierliche Messdaten und das über viele Jahre hinweg. Und diese können dann eben einfließen in Klima- und Ozeanmodelle, wodurch wir dann versuchen, die komplexen Wechselwirkungen in der Arktis korrekt abzubilden und Vorhersagen auch treffen zu können.
Kann man sich vielleicht irgendwann sogar vorstellen, dass so kleine Roboterdrohnen oder kleine Roboterschiffe da unterwegs sind und Wasserproben sammeln, damit du nicht im orangefarbenen Raumfahranzug oder damit das auf jeden Fall häufiger Proben gibt als mit so einer großen Expedition. Gibt es was, wo du sagst, das würde ich gerne als nächstes erforschen oder da möchte ich mal hin noch?
Also ein Thema, an dem ich aktuell auch arbeite, ist dass wir, also wir wissen bereits, dass der Ozean enorm viel CO2 speichert. Und wir wissen aber noch nicht so genau, wie sich diese physikalischen Veränderungen in der Arktis auf die CO2-Speicherung auswirken. Wir sehen immer den Ozean als natürliche CO2-Senke und wissen zum Beispiel, dass die Meeresvegetation, also Algen und Seegraswiesen, CO2 aufnehmen. Aber wir wissen eben noch nicht, wie viel CO2 in Zukunft auch aufgenommen werden kann, wenn sich diese Ökosysteme verändern. Und vor allen Dingen wissen wir auch nicht, wie stabil diese Senke ist, also wie lange wir dieses CO2 dann speichern können im Ozean.
Spannend.
Also es ist schön zu sehen, dass du sagst, Mensch, das ist ein spannendes Thema, da bleibe ich auf jeden Fall dran. Du brauchst ja eine gewisse Motivation, um an diesem Thema auch dran zu bleiben. Was hat dich denn zuletzt bei deinen ganzen Untersuchungen vielleicht auch optimistisch gestimmt?
Also so als Beispiel aus den Nachrichten habe ich jetzt die letzten Wochen immer mal wieder gehört, dass das Ozonloch sich tatsächlich regeneriert. Das hat jetzt nicht speziell was mit meiner Arbeit zu tun, aber das zeigt eben, wie politische Maßnahmen, eben das Verbot von FCKWs auch eine umweltrelevante Folge haben können, die tatsächlich sinnvoll ist. Also es gibt auch in der Geschichte diese Beispiele, dass politische Maßnahmen auf jeden Fall eine sinnvolle Sache sind.
Und dass wir eben doch was tun können, wenn wir es alle gemeinsam machen. Zum Ende noch die große Frage, was wäre denn für dich eine Art Best-Case-Szenario und welche politischen oder auch technologischen Maßnahmen wären denn dafür notwendig?
Also im Best-Case können wir die globale Erwärmung unter 2 Grad Celsius halten und dann stabilisieren sich viele Prozesse in der Arktis. Eventuell können wir dann eben auch diese gefährlichen Kipppunkte im Ozean vermeiden. Dieser Best-Case ist erreichbar, aber eben nur dann, wenn wir Emissionen drastisch reduzieren und CO2 aktiv aufnehmen und gleichzeitig den Ozean nicht weiter belasten, sondern eben gewisse Regionen auch schützen. Und politisch würde das eben bedeuten, Rahmen zu schaffen für eine langfristige Emissionsreduzierung, Investitionen in erneuerbare Energien, der Schutz sensibler Meeresgebiete und eine verlässliche Finanzierung für Forschung und Monitoring.
Klingt gut.
Unterschreibe ich sofort, Claudia. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank. Das war toll zu erleben und auch zu hören. Zum einen, wie es so auf so einer Expedition zu sich geht und was ihr dann später mit den Proben im Labor macht und wie diese Messdaten dann letztendlich vielleicht auch in politische Entscheidungen einfließen können.
Und damit sind wir wieder am Ende von der Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Wenn ihr mehr Informationen möchtet, guckt in die Shownotes, da verlinken wir Claudias Forschung, aber sind natürlich auch mit allerlei Nachrichten auf herion.de unterwegs. Dort findet ihr dann auch die Hinweise auf die Social-Media-Kanäle, auf LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Eigentlich ist Herion überall.
Genau, oder wählt den direkten Draht, schreibt uns gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, vielleicht auch welche Themen euch sonst noch so interessieren. Am besten einfach eine E-Mail an presse@herion.de. Wir freuen uns über euer Feedback und Anregungen. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss, Claudia.
Tschüss.
Das Helmholtz-Zentrum Herion unterstützt den Podcast PM Herion Academy mit der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung.
Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.